Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wie Parteien und Günstlingsinteressen öffentlich-rechtliche Systeme beherrschen. Gerd von Paczenski, zweimal Chefredakteur bei Radio Bremen, über die Kapitulation dort, veröffentlicht in der Zeit am 7. März 1980. Ich lese den Beginn, den kompletten Fall, welcher bis heute wirkende Mechanismen beschreibt, ist über den Link zu diesem Audio zu erreichen. Das öffentlich-rechtliche System will unantastbar bleiben. Aus der Zeit Nummer 11, 1980. Die Kapitulation bei Radio Bremen von Gerd von Paczenski. Vor 20 Jahren, zum Jahreswechsel 1959-60, verhinderte die sozialdemokratische Senatorin in Bremen, Annemarie Mewissen, dass Günter Grass für die Blechtrommel den Literaturpreis der Hansestadt bekam. Sie fand das Buch zu unmoralisch und hätte, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung damals berichtete, einige Kapitel daraus lieber auf dem Index jugendgefährdender Schriften gesehen. Die drei prominentesten Mitglieder der Jury, die Grass zum Preisträger ausersehen hatten, traten darauf zurück. Erich Kästner, Benno von Wiese und der Herausgeber der Neuen Rundschau, Rudolf Hirsch. Der Literaturpreis 1959 fiel aus. Zwei Jahrzehnte nach ihrem Sieg über die Blechtrommel hat die heute nicht mehr amtierende Senatorin abermals einen bundesweit beachteten Erfolg erfochten. Sie verhinderte die Wahl des hochqualifizierten Fernsehpraktikers Dieter Gütt zum Programmdirektor bei Radio Bremen. Sie bewerkstelligte stattdessen, ermuntert von Radio Bremen-Intendant Gerhard Schröder, eine Wahl des Frankfurters Hans-Werner Konrad, vormals Referent des dortigen Intendanten Werner Hess. Konrads Qualifikation trägt nach Auskunft Radio Bremens ganz wesentlich bei, dass er über die Theorie der Schauspielkunst im 18. Jahrhundert promoviert hat. Für den Posten wesentlichere Programmerfahrungen hat er so wenig, dass seine Befürworter schon die lapidare Aufzählung seiner spärlichen Berufsstationen als beispiellose publizistische Hetzkampagne bezeichnen. So ungern möchten sie die Realität wahrhaben. Dieses Mal hatte Annemarie Mewissen wohl nicht die Moral der Jugend schützen wollen, sondern die Ruhe einer kleinen, auf störungsfreies Direktorialdasein bis zur Pensionierung erpichten Schar. Neben dem Intendanten Schröder die Direktoren Schäfer, Hörfunk, Segger, Verwaltung und Klostermeier, Betrieb. Sie sollen vom August dieses Jahres an den Sender gemeinsam leiten, gemeinsam mit dem neuen Fernsehdirektor, so wie es das neue Rundfunkgesetz für Radio Bremen vorsieht, das den allein verantwortlichen Intendanten durch ein Direktorium Gleichberechtigter ersetzt. Zu den erwähnten vier Direktoriumsmitgliedern kommt noch der Personalratsvorsitzende Ernst Keil, der dem Intendanten seit langem in Duzfreundschaft verbunden ist. Die weitgehenden Mitbestimmungsrechte, die das Bremer Personalvertretungsgesetz der Betriebsvertretung sichert, sind einem starken Intendanten gegenüber wohl nötig. Gerhard Schröder jedoch sah, dass ihn nichts fester verankern könnte als ein solider Interessenpakt mit dem Personalrat. Vereint konnten beide unanfechtbar den Sender regieren. Der Pakt funktionierte schon eine ganze Weile. Da warf ausgerechnet das neue Rundfunkgesetz, das beide energisch unterstützt hatten, alles wieder um. Kameraderie mit einem Intendanten genügte nun nicht mehr. Er könnte ja im Direktorium überstimmt werden von Direktoren, die ihren Bereich eigenverantwortlich leiten sollen. Im künftigen Fünferkreis kann der Intendant sein Übergewicht nur durch zwei für ihn sichere Direktoren sichern. Unter den vorhandenen Direktoren kann er aus verschiedenen Gründen nur seinen langjährigen Vertrauten, den Betriebsdirektor, als sicher ansehen. Also muss er auf den Fernsehdirektor hoffen, auf Konrad, der ohne Schröders Förderung in Bremen unbekannt geblieben wäre, der aber durch eine 5-jährige Tätigkeit beim Hessenfunkchef Hess an Intendantenautorität gewöhnt ist. Die auf Konrad gefallene Wahl erscheint also durchaus logisch. Aus anderen Gründen, aber mit ähnlichem Denkresultat, würden sich auch die anderen Direktoren über einen Kollegen freuen, der sich nicht nennenswert über ihre Qualifikation im Fernsehen heraushebt. Es galt also die Ruhe des schon im Amt befindlichen Bremer Quintetts zu sichern. Annemarie Mewissen betrieb dieses Vorhaben durchaus offensiv. Dieter Gött, der Außenseiter, dem die fünf im Fernsehmetier nichts hätten vormachen können, der ihnen aber wohl manches Nützliche über die Interessen des Programms, also auch des zahlenden Publikums erzählt haben würde, dieser Gött, so argumentierte Frau Mewissen, sei zu unkooperativ. Man könne ihn den anderen Direktoren nicht zumuten. Annemarie Mewissen musste nicht allein operieren. Der CDU-Landesvorsitzende Bernd Neumann, ebenfalls in den Kreis der Dutzfreunde des Intendanten vorgedrungen, erwies sich als zuverlässiges Sprachrohr der Intendanz. Und für die notwendigen Operationen im Rundfunkrat, dem entscheidenden Wahlgremium, hatten die beiden Schröder-Helfer einen denkbar idealen Bundesgenossen, den Vorsitzenden selbst, Erwin Schmidt, DGB-Kreisvorsitzender und ebenfalls Dutzfreund des Intendanten. Wie diese Gruppe Ende des vergangenen Jahres in anfechtbarer Weise den Kandidaten Schröder durchboxte, habe ich in der Zeit vom 28. Dezember 1979 ausführlich dargestellt. Die Verantwortlichen hätten den Skandal sicher lieber unter Ausschluss der Öffentlichkeit ablaufen lassen, aber hier ist Öffentlichkeit notwendig. Schließlich ist Radio Bremen kein Privatsender und seine Betriebsvertreter führen stets die Forderung nach Transparenz im Munde. Der Fall Radio Bremen wurde ja zum Lehrstück für den Missbrauch demokratischer Spielregeln und Gesetze, für den Umgang mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk, als sei der Sender Privateigentum des Intendanten und des Personalrats, des als Versorgungsinstitut für Freunde und als Hort weiterer Pfründevergabe gegen Störer des Selbstbedienungsfriedens verteidigt werden müsste. Nach der Veröffentlichung in der Zeit erkannten einige Rundfunkräte, andere wussten Bescheid und hatten sich gewehrt, welchem Intrigenspiel sie zum Opfer gefallen waren. Sie wünschten für Radio Bremen einen qualifizierten Programmdirektor. In diesen Erkenntnisprozess platzte eine zweite Veröffentlichung der Zeit. Die Entdeckung, dass die zwei Frauen, die im Bremer Rundfunkrat angeblich die Frauenorganisationen des Landes vertreten, keineswegs entsprechend dem Rundfunkgesetz legitimiert waren. Da der Frankfurter Bewerber Konrad ohne die Stimme der beiden Frauen nicht gewählt worden wäre, wurde dieser Verstoß gegen das Rundfunkgesetz nun zum Hauptansatzpunkt für die Bemühungen, die Wahl Konrads rückgängig zu machen. Und das nicht etwa, um doch noch Gött zu holen, denn der hatte verständlicherweise erklärt, er stehe nun nicht mehr zur Verfügung. Vielmehr hatte sich herumgesprochen, dass sich bei einer wirklich seriösen Neuausschreibung erstklassige erfahrene Kandidaten melden würden. Da geschah etwas Außerordentliches. Rundfunk und Fernsehen waren bekanntlich mit Argusaugen über die Korrektheit in öffentlichen Angelegenheiten. Aber dass hier in eigener Sache gesetzeswidrig gehandelt worden war, konnte Konrads Lager weithin als unerheblich hinstellen. Kritik daran wurde als formal juristischer Trick bezeichnet und besonders vom CDU-Landesvorsitzenden, der zugleich Parlamentarier, also Mitglied eines Gesetzgebungsorgans ist, unermüdlich wiederholt. Unterstützt hat ihn darin nach Kräften die Intendanz des Senders und natürlich die Hauptnutzerin dieses Gesetzverstoßes, Annemarie Mewissen, Senatorin AD, Vorsitzende des Fernsehausschusses von Radio Bremen, Rundfunkratsmitglied, Vorsitzende des ARD-Programmbeirates. Weiter in diesem lesenswerten Text über den Link zu diesem Audio.